Herzlich willkommen beim Changemaker Podcast, präsentiert von der reformierten Gemeinde in Lübeck. Heute mit Lisa und
Imke.
Heute begrüßen wir Tina Braukmann und Frank Kirschmann. Tina, du bist Geschäftsleiterin von Braukmann und du bist der Leiter von der Braukmann Care vom Pflegedienst. Mögt ihr euch einmal kurz selber vorstellen, sagen, warum ihr heute hier seid und worüber wir mit euch reden wollen?
Also ich bin Tina Braukmann und danke, dass du mich so toll vorgestellt hast. Ich bin Geschäftsführerin der Gesellschafterin der Braukmann Gruppe. Zu der gehören drei Unternehmen und ein Unternehmen ist das Unternehmen Braukmann Care, ein ambulanter Pflegedienst, den wir 2018 gegründet haben. Und ich bin in der Geschäftsleitung und nicht im operativen Geschäft von Braukmann Care. Das macht der Frank.
Ja, hallo, ich bin Frank Kirschmann. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich bin seit 2015 leitende Pflegefachkraft und bin vor 3 Jahren jetzt zu Braukmann Care als Pflegedienstleiter dazugekommen und bin da so ein bisschen der Mensch, der alles versucht zu koordinieren und mit den Kolleginnen und Kollegen da einen vernünftigen Pflegedienst am Laufen zu halten.
Und was hat euch so inspiriert, einen Pflegedienst zu gründen?
Also in der Braukmann-Gruppe hatten wir schon immer im Bereich Pflegemedizin unseren Schwerpunkt und wir hatten damals einen Mitarbeiter, der intern bei uns beschäftigt war. Der kam so ursprünglich aus der ambulanten Intensivpflege und hat uns dann sozusagen ein bisschen darin bestärkt, also Braukmann und diesen pflegerischen Bereich rauszulösen und separat auf eigene Beine zu stellen. Und dann war eben relativ schnell die Idee geboren, dass das ein ambulanter Pflegedienst werden könnte. Ja.
Und was ist so eure Hauptarbeit im Pflegedienst? Was macht ihr da so am meisten? Gibt es irgendwie irgendeinen Schwerpunkt?
Wir sind eigentlich so nicht wie ursprünglich mal geplant, dass viel Intensivpflege gemacht werden sollte. Das hat sich relativ schnell zerschlagen. Sind jetzt ein ganz normaler Pflegedienst, möchte ich mal so sagen. Wir fahren einfach zu den Leuten hin und gucken, was die benötigen, um weiter zu Hause wohnen zu können. Und das geht von Behandlungspflege wie Medikamentengabe oder Spritzen oder Verbände wechseln, über Körperpflege, Hauswirtschaftshilfe, Betreuungsleistungen sowie Spaziergänge oder gemeinsames Einkaufen. Und was auch immer dabei ist, ist, dass wir viel beraten mit den Familien und den Betroffenen selber zusammen, da gucken, wie die Situation verbessert werden kann, mit den Ärzten viel Kontakt haben, mit Therapeuten Kontakt haben. Und das ist sehr unterschiedlich und sehr individuell. Also das geht von teilweise alle 14 Tage mal eine Stunde Hauswirtschaft bis zu 3, 4, 5 Mal am Tag wirklich direkte Pflege, Körperpflege, Sicherstellung der Ernährung. Das hängt einfach ganz stark daran ab, was die Leute brauchen.
Nun hört man ja immer, dass die Mitarbeitenden in Pflegediensten sehr unter Zeitnot stehen. Die Anwendungen, die sie bei den einzelnen PatientInnen durchführen, sind ja getaktet. Da gibt es Vorgaben. Was gibt es da für Rückmeldungen von den Mitarbeitenden? Können sie sich wirklich so um die PatientInnen kümmern, wie sie das möchten? Oder gibt es auch Kritik, die geäußert wird?
Also das Problem ist so ein bisschen, dass im System der Pflegeversicherung vorgesehen ist, für bestimmte Leistungen eine bestimmte Vergütung zu bekommen. Und deswegen hat man als Pflegedienst ein wirtschaftliches Interesse daran, diese Leistungen nicht zu lange dauern zu lassen. Es gibt zum Beispiel einen Leistungskomplex, nennt sich das dann, eine große Morgentoilette. Das wäre zum Beispiel, wenn jetzt jemand beim Duschen hilft. Dafür bekommt man dann 26,70 Euro, sage ich jetzt mal so, und den Daumen gepeilt. Und da kann man sich dann ja ausrechnen, wenn ich da eine Pflegekraft für hinschicke, wie lange darf das dauern, damit das kostendeckend ist. So, und das ist so ein bisschen das Problem an der Sache, dass es halt nicht darum geht, wie viel Zeit braucht ein Mensch, sondern welche Leistung kauft er sich ein. Und danach muss man dann gucken, dass man die Zeit vernünftig einplant. Aber was wir eben machen, ist, dass wir wirklich schauen, wie lange braucht jemand dann zum Duschen. Und wenn jemand halt vielleicht nur 10 oder 12 Minuten zum Duschen braucht, weil er einen geringeren Hilfebedarf hat, dann kann man sich auf der anderen Seite halt auch erlauben, in Anführungszeichen gesagt, jemand mal 30, 40 oder 50 Minuten beim Duschen zu helfen, der halt vielleicht einen höheren Aufwand hat oder einfach mehr Zeit dafür benötigt. So, und das ist nicht so festgelegt, sondern wir gucken eben, dass sich das ausgleicht und dass wir am Ende dann auch die Geschäftsführung glücklich machen und kein Minus erwirtschaften natürlich. Aber im Mittelpunkt steht immer, dass die Leute halt auch gut versorgt werden können, weil das auch das ist, was die Pflegekräfte machen möchten. Die möchten ja eine gute Arbeit abliefern und dafür brauchen die halt eine gewisse Zeit und das versuche ich denen dann zur Verfügung zu stellen. Und da spreche ich auch immer mit den Kolleginnen und Kollegen, wenn die halt sagen, wir brauchen hier länger oder kürzer, dann wird das entsprechend auch eingeplant und das sind schon auch realistische Zeiten, in denen man das machen kann. Jetzt ohne zu trödeln, aber auch ohne wirklich das Gefühl, den Menschen zu vermitteln, dass sie sich irgendwie, dass man dann gehetzt ist oder dann gar keine Zeit hat. Und was uns ganz wichtig ist, ist, dass wir auch gucken, ja, es gibt natürlich so einen Tourenplan, in dem dann steht, wann ich wo fertig sein soll und hin wieder soll, aber dass es eben auch Abweichungen davon geben darf, wenn Menschen einfach tageweise vielleicht unterschiedliche Bedürfnisse haben oder an bestimmten Tagen zusätzliche Zeit benötigen oder zusätzliche Zuneigung benötigen oder nochmal ein offenes Ohr benötigen oder nochmal in den Arm genommen werden müssen. Das sind halt so Leistungen, die gibt es nicht als Leistungskomplex in der Pflegeversicherung. Das muss man dann als Pflegefachkraft oder als Pflegeassistent, muss man die Freiheit haben, das zu erkennen zu dürfen und dann auch machen zu dürfen, finde ich so. Und dann hat man zufriedene Mitarbeiter, zufriedene Kunden und dann funktioniert das auch. Trotz des eigentlich ein bisschen nicht dicht am Menschen sich befindenden Systems, in dem wir da arbeiten, sondern
ja. Das ist dann ja wahrscheinlich auch eine Herausforderung für den kaufmännischen Geschäftsführer, die Finanzen dann im Lot zu halten, oder wie ist das?
Ja, also das ist natürlich eine Herausforderung, auf jeden Fall. Aber Frank hat diesen Pflegedienst schon wirklich, wirklich, wirklich zum Erfolg geführt. Das ist so. Und wir sind eben auch deswegen so froh darüber, dass Frank eben auch unsere Philosophie, die zur Braukmann-Gruppe grundsätzlich gehört, dass der Mitarbeiter keine Nummer ist. Der Mitarbeiter ist ein Mensch, den wir mit Namen kennen und dessen Familiensituation wir auch kennen und dass man sich eben auch darum kümmert, weit über viele Dinge hinaus. Und deswegen sind wir so froh, dass wir Frank tatsächlich für uns gewinnen konnten, weil Frank genau diese Philosophie eben auch letztendlich lebt. Und deswegen ist das auch für uns aus der Geschäftsleitung heraus gewollt und auch, dass man die Freiheit gibt, ohne dass man Rechenschaft ablegen muss, dass ein Mitarbeiter vielleicht mal 10 Minuten länger, eine halbe Stunde länger bei einem Klienten war, weil das eben gebraucht wurde. Oder es gibt ja auch bestimmte Krankheitsbilder oder wenn man eben weiß, dass ein Klient sterben wird, dass wir viele von den Pflegekräften haben, die gerne dann doch nochmal abends hinfahren möchten, also außerhalb des Dienstplanes eigentlich. Und wir das aber auch immer möglich machen, weil wir eben auch sehen, wie wichtig es ist, den Mitarbeiter zu sehen mit seinen Bedürfnissen. Und das ist ein ganz besonderer Beruf, den man sich ausgesucht hat. Und dann letztendlich wirklich diese Freiheit in einem Unternehmen zu haben, seine Leidenschaft ja auch letztendlich, die man für seinen Beruf empfindet, auch einbringen zu können. Also Frank macht das schon ganz hervorragend, ja.
Ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt. Man spricht ja immer so von Pflegekräftemangel. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass es an vielen Stellen einfach zu wenig Pflegekräfte gibt. Aber es gibt einfach auch in Deutschland sehr, sehr, sehr viele Pflegekräfte, die einfach gar nicht mehr in der Pflege arbeiten, weil die Arbeitsbedingungen halt teilweise nicht so sind, dass man zufrieden abends nach Hause gehen kann oder morgens in den Spiegel gucken kann und sagen kann, okay, ich mache jetzt heute einen guten Job. Und die sitzen dann irgendwo im Supermarkt an der Kasse oder machen irgendwie was ganz anderes. Und das ist schon auch ein großes Problem. Das sind eigentlich Leute, die wirklich vielleicht mal von Herzen gern die Ausbildung gemacht haben und einfach auch gerne wieder da arbeiten würden in diesem Bereich, aber davor zurückschrecken, weil sie das Gefühl haben, sie können gar nicht die Arbeit machen, so wie sie sich das einmal vorgestellt und einmal gelernt haben. Mhm. Und das versuchen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten so ein kleinen geschützten Bereich quasi für Pflegekräfte zu schaffen, in dem man zumindest in die Richtung kommt, wo man, wo es eigentlich hingehört in der Pflege, ne? Nämlich wirklich mit den Menschen gemeinsam und für den Menschen da zu sein.
Ja, das klingt toll. Also klingt so, als ob man bei euch schöne Arbeitsbedingungen hat. Und
ja, eine Kollegin hat schon ihre Schwester bei uns angeworben.
Ja, das ist ja leider in Deutschland so, dass der soziale Bereich immer ein bisschen unter den Tisch fällt, ne? Das ist ja auch in anderen sozialen Bereichen leider so. Was macht ihr denn dafür, um jetzt die Mitarbeiter zu finden, die euren Werten entsprechen? Wie findet ihr die?
Ja, das in der Pflege ist es tatsächlich in der Regel so, dass es keine arbeitslosen Pflegekräfte gibt, sondern was es aber gibt, sind Pflegekräfte, die unzufrieden sind mit der Arbeit, die sie gerade haben oder mit der Arbeitsstelle oder mit den Bedingungen, die da herrschen. Und was wir dann versuchen, wenn die quasi sich anders versuchen zu orientieren oder sagen, jetzt habe ich es mir hier lange genug angeguckt und mir wurde schon seit Monaten und Jahren versprochen, irgendwann wird es wieder besser und es wird aber immer nicht besser, sondern es wird womöglich sogar immer schlimmer. Und jetzt muss ich auch selber, bevor ich tatsächlich dann vielleicht ganz aus der Pflege aussteige, gucken, ob ich nicht irgendwo noch die Möglichkeit habe, so zu arbeiten, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann versuchen wir halt für die da zu sein und dem im Gespräch auch glaubhaft zu vermitteln, dass es bei uns tatsächlich auch so ist, wie wir jetzt hier ja auch im Gespräch das so darstellen, ne? Dass man wirklich ja, sich selber einbringen kann und wirklich eine gute Pflege bei uns leisten kann. So, und das ist nicht einfach, weil Braukmann Care, du hast es gesagt, Tina, seit 2018 jetzt kein stadtbekannter Pflegedienst ist in dem Sinne, aber da muss man einfach geduldig vielleicht auch sein und kontinuierlich einfach seinen Weg weiterverfolgen. Und ich habe zunehmend das Gefühl, dass wir sowohl Mitarbeiter gewinnen durch Mund-zu-Mund-Propaganda oder einfach durch unseren guten Ruf, den wir uns erarbeiten, als auch Pflegekunden, die jetzt zuletzt immer häufiger auch so durch direkte Empfehlungen von Freunden oder Bekannten oder Verwandten dann zu uns gekommen sind. Das ist so ein bisschen das, wo wir gucken, dass wir uns da bekannt machen. Tina ist ja viel im Social-Media-Bereich dann noch aktiv. Und wir denken, das bringt einfach mehr als irgendwie jetzt Stadtbusse mit unserem Logo zu bekleben oder irgendwelche Litfaßsäulenwände zu mieten oder so. Einfach gute Arbeit und die auch nach außen darstellen zu können. Das versuchen wir dann auf dem Wege zu machen. Mhm. Und dann ist eben wirklich die große Kunst, das Personal, was man dann einmal davon überzeugen konnte, es bei uns zu versuchen, auch wirklich so zu behandeln, dass die auch gerne und dauerhaft bei uns bleiben möchten. Und da hören wir auch immer wieder in den Bewerbungsgesprächen unfassbare Geschichten von anderen Arbeitgebern, die dann offensichtlich immer noch die innere Einstellung haben, dass so eine Pflegekraft halt irgendwie so ein ersetzliches Gut ist und irgendwie dann die so behandeln, dass sie am Ende halt da unzufrieden sind und da gar nicht mehr arbeiten möchten. Und das ist eigentlich kaum zu fassen, ehrlich gesagt, dass Arbeitgeber so verfahren. Aber für uns ist es natürlich dann in dem Sinne ein Vorteil, weil wir dann da diese leider unzufriedenen Kolleginnen und Kollegen gerne bei uns im Team aufnehmen.
Und dann ist es ja schön, wenn sie dann zufrieden sind bei euch in ihrem Arbeitsalltag. Zu diesem Arbeitsalltag gehört ja auch das ganz große Feld Demenz. Wie stellt sich das im Pflegealltag dar und wie gehen die Mitarbeitenden damit um?
Thema Demenz, das ist tatsächlich ein großes Thema in der Pflege überhaupt, weil die Leute älter werden und dadurch die Anzahl der demenziell Betroffenen einfach prozentual ansteigt. Und viele von unseren Pflegekunden begleiten wir ja auch über einen langen Zeitraum, über Monate, Jahre sogar. Und da ist es schon so, dass man auch nach und nach bei dem einen oder anderen feststellt, dass sich da Entwicklungen zeigen, die dann in die Richtung deuten, dass da vielleicht sich eine Demenz entwickelt oder, was wir natürlich auch haben, dass Angehörige an uns herantreten, die über einen längeren Zeitraum vielleicht ihre Liebsten da selbstständig gepflegt haben als pflegende Angehörige und sich da zum Teil doch auch wirklich aufgeopfert haben und dann irgendwann merken, so jetzt komme ich aber hier an eine Grenze und möchte mir gerne als zusätzliche Stütze vielleicht so eine professionelle Pflege noch mit ins Boot holen. Da, das ist einfach alltägliches Thema für uns. Ne? Und das ist immer etwas, was die Pflege an sich erstmal erschwert, weil man mit Demenzkranken, die ja diese kognitiven, also diese geistigen Störungen haben und ein gestörtes Kurzzeitgedächtnis haben, einfach sehr schlecht Absprachen treffen kann. In einem fortgeschrittenen Stadium ist das dann irgendwann tatsächlich auch gar nicht mehr möglich. Also man kann dann nicht sagen, okay, du trinkst jetzt heute zum Frühstück etwas weniger, und mal so ein typisches Problemfeld, man soll ja immer viel trinken, so irgendwie, ne? Dafür trinken sie nur Nachmittag, aber dann die Flasche leer. Das kann man einfach nicht absprechen, weil die das bis nachmittags dann schon wieder vergessen haben, dass man darüber sich unterhalten hat. Und das ist so was, wo man dann tatsächlich lernen muss, mit umzugehen. Und da ist eine gute Ausbildung und gute Weiterbildung und Fortbildung wichtig und auch immer ein guter Austausch im Team miteinander, um dann Probleme zu erkennen und auch die passenden Maßnahmen versuchen umzusetzen.
Und wie erlangen dann die Pflegekräfte diese Qualifikation für diese ganz besondere Herausforderung? Gibt es da Fortbildung?
Ja, also es gibt ja Pflegekräfte, die eine Ausbildung auch haben. Und da ist es auch Bestandteil der Ausbildung natürlich. Dann gibt es auch Quereinsteiger oder auch Pflegekräfte, die nur eine kleine Ausbildung haben oder eine kurze Ausbildung haben, wo es auch vorkommt, das Thema natürlich, aber nicht in der Ausführlichkeit, wie es benötigt wird. Und da gibt es Fortbildung, da machen wir interne Fortbildungen bei uns, dass wir uns gegenseitig schulen. Oder auch mit Hilfe eines Kooperationspartners haben wir die Möglichkeit, Online-Fortbildungen zu machen, die jeder für sich selber auch machen kann oder wir gemeinsam in der Gruppe machen. Aber uns ist es auch wichtig, also uns als Brockmann Care, Tina nickt, ist es auch wichtig, dass wir auch externe Fortbildungen den Kolleginnen und Kollegen anbieten, sodass man auch mal über den Tellerrand hinausschaut, auch mal einen Austausch hat mit Menschen aus anderen Einrichtungen, vielleicht ganz anderen Bezügen, so mit, dass man dann auch mal in einer Gruppe sitzt mit Leuten, die vielleicht in der Tagespflege arbeiten oder in der stationären Pflege oder im Krankenhaus, auch da mal ein Gefühl für kriegt, was das für die auch bedeutet, mit Demenzkranken in Kontakt zu sein. Das ist ja auch nochmal wieder ganz anders. Und da auch mit guten Fortbildungen und guten Schulungen dann einfach das Wissen an den einzelnen Mitarbeiter zu bringen, aber eben auch den Mitarbeiter zu befähigen, das Wissen dann auch ins Team wieder zurückzutragen und auch da das dann weiter zu verbreiten. Und da gibt es Fortbildungen zum Thema Ernährung bei Demenz, Bewegungsübungen für demenziell Betroffene oder einfach auch Kommunikation ist ja ein ganz wichtiges Thema, Umgang mit Demenzkranken. Ein Stichwort ist immer Validation, das ist so eine Form der Kommunikation oder der Möglichkeit, Kontakt aufzubauen zu Demenzkranken, solche Sachen. Es gibt einen Expertenstandard Beziehungsgestaltung bei Demenz, der sehr, sehr gut ist, den wir auch bei uns im Team eingeführt haben und nach dem wir auch arbeiten. So können wir da eine gute Qualität einfach gewährleisten.
Ja, und im Team ist ja nicht, also durch den Austausch, und da bin ich dann auch gerne mal mit dabei, weil mich das Thema eben einfach dann auch sehr interessiert. Und da ist es dann schon, dass es eben aber auch Pflegekräfte gibt, die sagen, das ist nicht mein Feld und nicht mein Gebiet. Das kann ich einfach auch nicht leisten. Nicht jeder Tag ist natürlich anders. Die Pflege wird sicherlich eine andere sein. Ich bin zweimal schon mitgefahren und habe das dann eben auch miterleben dürfen dann. Oder ich weiß es denn eben von meinem eigenen Vater, wie sich das dann gestaltet hat damals. Und da muss man ja schon sehr stabil sein. Es gibt eben auch Pflegekräfte, die eben sagen, also ich möchte das jetzt bitte nicht. Und auch das gehört dann letztendlich mit dazu, auch als Pflegedienstleitung, das auch in der Planung mit so zu berücksichtigen. Weil dann, wenn man das nicht berücksichtigen würde, ist es ja auch geringe Wertschätzung dem Mitarbeiter gegenüber. Du hast es mir zwar gesagt, ich mache es, aber ich plane dich jetzt aber trotzdem. Und es ist, also würde ja auch nie eine Beziehung dann zu dem, eine dauerhafte Beziehung zu dem Mitarbeiter aufbauen können, wenn ich mich darüber hinwegsetze, was der Mitarbeiter dann letztendlich kommuniziert und wir das eben auch als Pflegedienst berücksichtigen wollen.
Ja, was du meinst, sind so bestimmte Situationen. Also es gibt keine Pflegekraft, die sagt, ich kann nicht mit Demenzkranken umgehen. Dann hätte man schon ein Problem in der Pflege, denke ich. Aber es gibt einfach bestimmte Situationen, die gerade sehr konfliktbeladen sind oder wo vieles noch ganz unklar ist oder auch teilweise eben diese vertrauensvolle Beziehung zwischen dem Klienten, dem Pflegedienst, den Angehörigen noch nicht aufgebaut ist oder aus irgendwelchen Gründen, vielleicht wegen einer Verschlechterung der Erkrankung, gerade gestört ist. Und das kann schon auch mal sein, dass man da an seine Grenzen kommt, auch als Pflegekraft. Und ich finde, das ist nicht nur als pflegende Angehörige, es ist wichtig zu erkennen, dass es Grenzen gibt dessen, was man machen kann. Aber auch als Pflegekraft ist es auch wichtig, sagen zu dürfen, ich möchte gerne mal zumindest vorübergehend aus dieser Situation raus. Und da ist auch ein gutes Team wichtig, dass man einfach offen mit seinen Sachen umgehen kann, miteinander sprechen kann. Manchmal hilft es ja auch schon, mit den Kollegen darüber zu sprechen, wie machst du das denn bei Herrn Müller-Meyer-Schulze oder Frau Müller-Meyer-Schulze oder wie auch immer. Also wie kommst du damit zurecht? Und dann hat man vielleicht irgendwie plötzlich Handwerkszeug oder einen Trick oder man muss die Person einfach anders ansprechen oder vielleicht den Einsatz auch ganz anders beginnen oder so. Das ist auch total wichtig, ne? Dass man einfach da auch so ein sich gemeinsam eben zusammensetzt oder spricht und versucht, gemeinsame Lösungen zu finden.
Ja, und habt ihr auch für die Angehörigen von den Demenzerkrankten irgendwie spezielle Angebote, da mal so ein Infoabend oder so, wie man sich als Angehöriger am besten verhält? Gibt es das auch von euch?
Also es gibt die Möglichkeit, für die pflegenden Angehörigen Beratungsgespräche in Anspruch zu nehmen. Das bezahlt erfreulicherweise auch die Pflegekasse tatsächlich. Zumindest in gewissen Rahmen. Was es auch gibt, ist, dass es Kurse für pflegende Angehörige gibt, die von der Pflegekasse oder Krankenkasse übernommen werden. Das empfehle ich immer sehr, auch wenn Angehörige schon lange vielleicht als pflegende Angehörige tätig sind oder sich auch schon eingehend mit der Thematik beschäftigt haben, kann es ja nicht schaden, auch trotzdem nochmal dieses Wissen aufzufrischen, auch mal zu gucken, ist das, was ich vielleicht mir vor 5 Jahren angelesen habe, überhaupt noch aktueller Stand der Wissenschaft, um das mal so zu sagen. Und was in diesen Kursen für pflegende Angehörige auch immer wirklich richtig, richtig toll und wichtig ist, ist, dass man auch nochmal einen Austausch hat mit anderen Menschen, die in so einer ähnlichen Situation einfach sind. Dass man auch mal selber aus seiner Situation heraustreten kann und mal von außen betrachten kann, okay, ja, ich opfere mich hier irgendwie Tag für Tag auf und es gibt immer wieder Konflikte mit meinem Angehörigen vielleicht oder Freund oder Nachbarn oder wem auch immer ich da Pflege zukommen lasse, aber ich bin nicht der Einzige in Deutschland. Es gibt in Deutschland ja 4,8 Millionen Demenzbetroffene und die meisten davon wohnen halt zu Hause, ne? Die haben halt bestimmte Symptome und immer wieder sind es ähnliche Konflikte, die da auch auftreten. Und einmal dieses zu sehen, okay, ich mache es schon ganz okay, ich mache hier auch meine Arbeit vernünftig als pflegender Angehöriger und es ist auch nicht mein Fehler, wenn es manchmal nicht funktioniert, sondern es liegt einfach auch an dieser komplizierten Krankheit. Das hilft auch vielen, die dann diese Kurse besuchen.
Tina, wer ist Scotty?
Wir haben eine Pflegekraft, die Mandy, und Mandy ist so ein Multitalent. Und Mandy kann stellt unter anderem, fast so, Puppen in Größe, das ist schon Babygröße, würde ich mal sagen, ne? So ungefähr kommt das so hin. Und genau, und Mandy hat sich damals über einen ganz verrückten Weg bei uns vorgestellt. Mandy hat mir nämlich einfach über WhatsApp ein Bewerbungsvideo geschickt und da hatte sie eine Handpuppe, eine von ihr gefertigte Handpuppe dabei. Und im Video habe ich natürlich schon gesehen, dass diese Puppe nicht selbst spricht, sondern Mandy offensichtlich nicht nur diese Puppen herstellen kann, sondern sie kann auch noch Bauch reden. Und das fand ich, das war die verrückteste Bewerbung, die ich in meinem ganzen Arbeitsleben bekommen habe. Und hinzu kommt eben auch noch, also natürlich haben wir Mandy genommen und Mandy ist eine ganz große Bereicherung eben auch für das Unternehmen. Und dann habe ich irgendwann mal den Wunsch geäußert, für Brauchmann Care nicht mal eine Puppe kreieren könnte. Das sollte dann so ein frecher, witziger, nicht zu konservativer Junge sein, der also auch gerne ein bisschen verrückt aussehen darf und gerne frech sein darf. Und dann dauerte das keine Woche und da kam sie mit Scotty, den wir alle gleich irgendwie in unser Herz geschlossen haben. Der hat so wilde rote Haare und eine quietschgrüne Brille auf der Nase und ist auch ganz frech unterwegs. Und mit dem haben wir dann schon mal einige Videos gemacht, um auch Brauchmann Care mal über einen ganz anderen Weg vorzustellen, nämlich über Scotty, der Mitarbeiter befragt hat oder der dann eben auch Klienten besucht hat und befragt hat und bei Veranstaltungen mit dabei war. Und wir haben gesehen, dass Gotti einen unglaublich guten Zugang eben zu demenzerkrankten Klienten hat. Also wenn wir mit Gotti Klienten besuchen, dann nehmen die Klienten gar nicht mehr uns wahr und auch nicht die Pflegekraft wahr, sondern tatsächlich dann wirklich nur Gotti und erzählen dem alles. Alles. Und das ist natürlich wirklich, wirklich schön. Was auch gut funktioniert, ist dann, dass Gotti zusammen mit den Klienten singt. Das ist ja etwas, was sie neu, also die alten Lieder dann letztendlich, die Demenzerkrankten ja alle sehr gut können und über ganz viele andere Dinge von früher ja auch gut berichten können. Und man holt die Klienten dadurch tatsächlich mal in eine ganz andere Gefühlslage. Und sie sehen Gotti, glaube ich, auch wirklich nicht als Puppe, sondern als Menschen. So, nicht? Also den man dann, darf ich dich in den Arm nehmen und
ja,
unterhalten?
Ja, das ist dieser Körperkontakt.
Ja, ja.
So ihren Kopf neigen und den an Scottys Kopf legen, ja. Einfach so, ne? Das ist eine ganz geringe Berührungsschwelle da offensichtlich zu diesem kleinen frechen Jungen.
Das ist genau. Großartig. Ja, das ist wirklich toll. Und wir haben, also es gibt es eben auch, dass Klienten dann fragen, ob Scotty vielleicht mal für 2-3 Tage bei denen zu Hause bleiben könnte. Das darf er natürlich dann auch sehr gerne. Und ja, ich glaube, Scotty holt die dann auch manchmal so aus ein bisschen aus dieser Einsamkeit dann heraus und er wird dann eben als kleiner Junge wahrgenommen. Ja, das ist ganz schön. Und der wird jetzt also auch wieder, wir haben das zeitlich nicht mehr so richtig dann geschafft, auch mit den Videos haben wir es dann nachher nicht mehr so geschafft, aber wir werden jetzt ihn also verstärkt auch wieder einsetzen, weil ab dem 1. September ja eine große neue Aufgabe auf uns zukommen wird. Euch erzähle ich das hier in der Öffentlichkeit zum allerersten Mal. Und du weißt es eigentlich auch noch nicht, es ist jetzt tatsächlich wirklich fest. Wir werden ab dem 1. September eine Demenz-WG betreuen.
Ach, cool.
Genau, und das ist dann sozusagen zunächst die erste und sind aber dann schon angefragt worden für weitere Demenz-WGs. Und da wird dann Scotty sicherlich dann auch viel mehr wieder im Einsatz sein. Ja.
Das ist schön. Vielleicht zieht er ein in eine.
Vielleicht zieht er auch ein.
Wir haben ja hier in der reformierten Kirche geplant, ein Thema Gottesdienst zum Thema Demenz zu machen mit euch oder mit Braukmann Care. Wie ist denn die Idee dazu entstanden?
Ja, also was ich mal erlebt habe, war tatsächlich ein Demenzgottesdienst, der sich auch vorrangig an Demenzerkrankte gerichtet hat, wo wirklich in so einem ganz freien Rahmen halt jeder so sein konnte, wie er wollte. Und was ja bei den demenziell Betroffenen häufig der Fall ist, dass sie halt nicht so diese eingeübten Schranken des Verhaltens irgendwie, die wir so manchmal ein bisschen stocksteif vor uns hertragen, eventuell nicht mehr so haben, da auch einfach frei mitsingen durften oder aufstehen durften, herumlaufen durften. Und das war so ein tolles Erlebnis, dass ich seitdem eigentlich immer wieder eine Möglichkeit suche, mit Pastorinnen oder Pastoren zusammen wieder sowas machen zu dürfen. Viele Menschen, die halt sich um ihre demenzkranken Angehörigen kümmern, haben so eine Angst davor, in der Öffentlichkeit halt mit denen auffällig zu werden, oder auch die Betroffenen haben vielleicht Angst davor, überhaupt in so Situationen zu kommen, wo sie potenziell überfordert sind, aber in so einem geschützten Rahmen in der Kirche, wo man wirklich miteinander so sein darf, wie man sein möchte, das ist wirklich eine tolle Sache. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt das so machen können, wie das jetzt geplant ist, am 1.9. bei dem Gottesdienst bei euch in der reformierten Kirche hier.
Mhm. Toll.
Frank, du hast jetzt gesagt, dass du diesen Gottesdienst erlebt hast, der speziell für Menschen mit Demenzerkrankungen gestaltet war. Der Gottesdienst, den wir planen, hat ja doch noch ein wenig einen anderen Charakter. Der ist ja entstanden eigentlich aus unserem Gespräch, Tina, dass du gesagt hast, wir möchten Menschen erreichen, um mit ihnen über dieses Erkrankungsbild zu sprechen und es aus der Tabuzone herausholen. Aber das ist so schwer, Menschen anzusprechen, dass Menschen kommen nicht zu solchen Veranstaltungen. Und da ist der Gedanke entstanden, einen Gottesdienst zu gestalten, da sind Menschen und dann können wir das Thema reinbringen und vielleicht auch so diese Tabuisierung etwas aufbrechen, denn gerade die Zuwendung zu Menschen in ihren sehr unterschiedlichen Befindlichkeiten und Bedürfnissen ist ja auch ein Anliegen, das wir als Kirche haben. Und das ist ja so ein bisschen die Zielrichtung dieses Gottesdienstes, den wir miteinander gestalten. Und mal schauen, wie das klappt, ob Menschen sich ansprechen lassen, ob sie sich öffnen dann auch und sich trauen, Fragen zu stellen hinterher, denn ihr seid ja dann auch für ein Gespräch noch da.
Ja, ja, ich freue mich tatsächlich wirklich sehr darüber, dass ihr uns den Rahmen hier bietet, denn Frank hat mir das mal erzählt von dem Demenzgottesdienst und wir wollten eigentlich oder waren ja schon in der Planung, eben mal einen Informationsabend zu organisieren, wo man dann pflegende Angehörige vielleicht auch ansprechen könnte. Aber als wir dann im Rahmen vom Kulturtaler hier im Gespräch mit dir waren, habe ich mich dann in dem Moment daran erinnert, ach Mensch, da gab es doch mal irgendwie das Gespräch zwischen Frank und mir mit dem Gottesdienst. Und dann habe ich ja in dem Moment dann die Gelegenheit genutzt, dich zu fragen, ob man hier nicht vielleicht beides miteinander verbinden könnte. Das eine ist eben Demenzerkrankte oder die Angehörigen hier einzuladen und dann nachher noch die Möglichkeit zu geben, wie du das ja auch gesagt hast, in einem geschützten Rahmen sich dann nochmal informieren zu können. Also ich muss nicht mehr, ich bin schon an diesem Ort, wo ich mich informieren kann. Ich muss nicht abends dann nochmal irgendwo hingehen. Und das halte ich für einen ganz wundervollen Weg, den wir da miteinander gehen.
Ja, das finde ich auch. Mhm. Ich freue mich da auch drauf.
Was du als Tabu beschrieben hast, ist, glaube ich, auch viel, dass die Leute Angst haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es gibt eine Angst davor, selber irgendwann demenzkrank zu werden. Ich glaube, einer der meistgesagten Sätze bei meinen Aufnahme-Erstgesprächen ist, zum Glück ist ja im Kopf noch alles in Ordnung. Das ist wirklich, ich kann es auch verstehen, weil es wirklich eine schlimme Erkrankung ist, die ja auch leider nach wie vor zwar verzögert werden kann, wenn man die Diagnose bekommen hat. Es gibt bestimmte Medikamente, bestimmte Therapieformen, wo man so eine Entwicklung herauszögern kann, aber sie ist ja nicht heilbar, die Demenz, weil man auch immer noch nicht ganz genau weiß, wo sie eigentlich herkommt. Aber deswegen haben die Leute so Angst davor, sich damit zu beschäftigen. Aber einfach zu sagen, sich damit zu beschäftigen, führt nicht dazu, dass ihr am Ende demenziell erkrankt, sondern vielleicht führt es sogar eher dazu, dass ihr das verhindern könnt oder dass ihr vielleicht auch eine völlig neue Sicht auf die Krankheit bekommt. Einfach auch mal den Menschen zu vermitteln, es gibt, also ich sag mal, 90% oder 95% unserer demenzbetroffenen Klienten führen ein im Rahmen des Möglichen glückliches Leben. Die sind ja nicht, für das ist das Leben ja nicht zu Ende. Die genießen das Leben, die haben Freude an Sachen und sind froh, dass sie dann auch noch zu Hause wohnen können. Und das ist eben nicht so, dass man nur, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, da irgendwie irgendwelche Türen öffnen, sondern im Gegenteil. Es ist halt klug, sich damit zu beschäftigen und zu wissen, womit man zu tun hat. Und man kommt vielleicht auch einfach einen völlig anderen Blickwinkel nochmal auf die Sache. Es ist ja nicht so, dass man mit Demenzkranken nicht irgendwie auch umgehen kann. Man kann vielleicht nicht auf so einer Vernunftebene so viel mit ihnen machen oder so, wie wir das gewohnt sind, miteinander sprechen. Aber auf einer Gefühlsebene kann es sogar viel, viel tiefer gehen, weil gerade diese ganzen anerlernten Barrieren ja fallen. Und Demenzkranke haben wirklich ein unglaubliches Gespür dafür, was in mir als Gegenüber vorgeht. Die können die Mimik und die Gestik und den Tonfall noch ganz anders deuten als jemand, der das vielleicht nicht diese Krankheit hat. Und das ist eben auch was, wo man ganz viel zurückbekommen kann. Ne? Wo man wirklich jemand, der einem gar nicht mehr Danke sagen kann, weil er vielleicht gar nicht mehr die Fähigkeit hat, zu sprechen, aber der einen froh anlächelt, wenn er merkt, dass ich wirklich ihm was Gutes tun will, das ist wirklich unfassbar schön. Und das sind ja auch so die Momente, warum man einfach auch mit Herzen und mit aller Liebe Pflegekraft ist. So, ne? Und das einfach den Menschen auch mal zu sagen. So, ne? Das ist dann, natürlich ist es eine fürchterliche Krankheit und keiner möchte sie haben, aber es ist nun auch nicht das Ende der Welt und man kann irgendwie trotzdem auch noch glücklich weiterleben miteinander auch. Ne?
Das ist sehr ermutigend, dass du das so sagst. Ihr habt ganz viel erzählt jetzt über eure Tätigkeit in der Pflegebranche. Wenn man so in den Medien über die Pflege berichtet bekommt, dann ist es immer krisenhaft. Da wird immer erzählt, wie furchtbar alles ist und ja, es gibt keine Pflegekräfte und die Gesamtsituation ist schwierig. Wie seht ihr das?
Sag du mal los.
Also ich würde sagen, das ist schon, die Berichterstattung hat seine Berechtigung. Es ist wirklich, wirklich im pflegerischen Bereich sind so unglaublich, ist das Personal so unglaublich abgebaut worden im Zuge dieser Privatisierung der Pflege einfach, wo Pflege jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang als Kostenfaktor in erster Linie gesehen wurde. Und jetzt merkt man plötzlich, wie sehr doch eigentlich die Pflegekräfte der Kitt sind, der dieses deutsche Gesundheitssystem am Ende zusammengehalten hat. Und es hat so eine, in meinen Augen, ungute Spezialisierung eingesetzt, dass Pflegekräfte halt nur noch für bestimmte Tätigkeiten zuständig sind. Und in letzter Zeit im Krankenhaus war, wird bestimmt mindestens einmal den Satz gehört haben von einer Pflegekraft, dafür bin ich nicht zuständig. Und das ist einfach nicht so, wie Pflege mal im Ursprung gedacht war.
Ja, unser Podcast heißt ja Changemaker Lübeck und unsere typische Abschlussfrage ist immer an unsere Gäste, wo sie sich oder als was sie sich als Changemaker sehen. Und das möchte ich euch jetzt auch fragen. Worin seid ihr ein Changemaker oder meint, dass ihr ein Changemaker seid?
Also was mir wirklich wichtig ist, ist zu zeigen, dass in einem System, wie es heutzutage existiert, mit Pflegeversicherung und Krankenversicherung und wie es halt also so geregelt ist in Deutschland, maximal bürokratisch, wie man das so kennt, dass es da trotzdem möglich ist, gute Pflege zu machen und dass man eben gucken kann, dass man trotz der Voraussetzungen, die es gibt, wirklich für den Menschen da sein kann.
Ja, ich kann dem eigentlich dann auch gar nicht so viel mehr hinzufügen. Frank hat da schon viel gesagt und das ist tatsächlich, finde ich, auch wichtig bei all den schlechten Nachrichten, die wir sehen und hören, die sicherlich ja dann noch dramatischerweise dazu führen, dass junge Leute sich vielleicht schwer tun, in diesen Beruf überhaupt gehen zu wollen. Also in der Außendarstellung, und das ist ja, was wir nach außen bringen, ist 100%, 1000% authentisch. Und ihr habt es ja auch erlebt, wie die Atmosphäre bei uns ist eben zu zeigen, ja, es ist nicht alles einfach, aber wir sind angetreten, Pflege so zu gestalten, dass es für die Mitarbeiter gut ist, dass es für die Klienten natürlich gut ist und ein gutes Vorbild auch letztendlich zu sein. Also auch als Unternehmer zu sagen, so, das ist mir wichtig. Ich möchte mit meinem Tun auch dafür sorgen, dass junge Menschen sagen, das ist ja wirklich großartig.
Ja, vielen Dank für eure Ausführungen, für den Einblick, den wir gewinnen durften in die Arbeit eines Pflegedienstes.
Danke euch.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.